Ursula Karl Le Guin. The Dispossessed, Die Enteigneten oder Planet der Habenichtse. Für den Partner. Elftes Kapitel, Uras. Rodaret, die alte Hauptstadt der Provinz Avan, war eine Stadt der tausend Spitzen. Ein Wald von Kiefernwipfeln und über den Kiefernwipfeln ein noch höherer, luftigerer Wald von steinernen Türmen. Die Straßen waren dunkel und eng, feucht, meistens dunstig und unter den vielen Bäumen verborgen. Moos wuchs zwischen den Pflastersteinen. Nur von den sieben Flussbrücken aus waren die Spitzen der Haustürme zu sehen. Einige waren mehr als 100 Meter hoch, andere glichen Schößlingen ins Kraut geschossenen normalen Häusern. Einige waren aus Stein, andere aus Porzellan, Mosaik, bunten Glasscheiben, Kupfer, Zinn oder Goldplatten, überladen mit Verzierungen, zart, glitzernd. In diesen sinnverwirrenden, bezaubernden Straßen hatte seit 300 Jahren, seit seiner Gründung, der Uhrastirat der Weltregierung seinen Sitz. Daneben hatten sich in Rodaret, nur eine Autostunde von New Essaya und dem Sitz der Nationalregierung entfernt, zahlreiche Botschaften und Konsulate des RWG angesiedelt. Die terranische Botschaft des RWG war in einer Wasserburg zwischen der Schnellstraße nach Nio und dem Fluss untergebracht, von der nur ein einziger gedrungener Turm mit quadratischem Dach und schlitzförmigen Seitenfenstern aufstieg, die wie zusammengekniffene Augen aussahen. Die Burgmauern hatten schon 1400 Jahre lang dem Wetter und allen Waffen getrotzt. An der Landseite war sie von dunklen Bäumen dicht umgeben, eine Zugbrücke lag über dem Burggraben. Jetzt war die Zugbrücke herabgelassen, die Tore standen weit offen. Der Burggraben, der Fluss, das grüne Gras, die schwarzen Mauern, die Flagge hoch oben auf dem Turm, all das schimmerte im Dunst, als die Sonne durch den Flussnebel brach und die Glocken in den Türmen von Rodaret endlos und unbeschreiblich harmonisch die siebente Stunde einläuteten. Der Angestellte an der hochmodernen Rezeption der Burg war ganz auf ein ungeheures Gähnen konzentriert. »Wir öffnen erst um 8«, erklärte der Hohl. »Ich möchte den Botschafter sprechen.« »Der Botschafter frühstückt gerade. Sie müssen sich einen Termin geben lassen.« Damit rieb sich der Angestellte die tränenden Augen und war erst dann in der Lage, den Besucher wirklich deutlich zu sehen. Er erstarrte, klappte ein paar Mal lautlos mit den Kiefern und fragte, »Wer sind Sie? Wo? Was wollen Sie?« »Ich möchte den Botschafter sprechen.« »Augenblick«, sagte der Mann im reinsten Nyoti-Akzent, die Hand, ohne den Blick von dem Besucher zu wenden, nach einem Telefon ausstreckend. Im selben Moment hielt ein Wagen zwischen dem Tor an der Zugbrücke und dem Eingang zur terranischen Botschaft. Mehrere Männer stiegen aus. Die Metallverzierungen ihrer schwarzen Mäntel glitzerten im Sonnenlicht. Zwei weitere Männer hatten die Halle gerade vom Haupttrakt des Gebäudes her betreten, fremdartig aussehende, fremdartig gekleidete Männer, in ein Gespräch vertieft. Scheweck eilte an der Rezeption vorbei auf sie zu. »Helfen Sie mir«, sagte er. Verblüfft sahen sie ihn an. Einer von ihnen wich stirnrunzelnd zurück. Der andere blickte an Scheweck vorbei zu den Uniformierten hinüber, die jetzt in die Botschaft eindrangen. »Hier herein«, sagte er kurz, ergriff Scheweks Arm und schloss sich mit ihm in einem kleinen Nebenbüro ein. Nur zwei Schritte und eine einzige Geste so schnell und fließend wie bei einem Balletttänzer. »Was ist los? Sind Sie aus New Essaya?« »Ich möchte den Botschafter sprechen. Gehören Sie zu den Streikenden?« »Scheweck. Mein Name ist Scheweck von Anaris.« Die Augen des Fremden funkelten klar und intelligent in dem pechschwarzen Gesicht. »My God«, flüsterte der Terraner und dann auf Jotisch, »wollen Sie hier um Asyl bitten?« »Ich weiß nicht. Kommen Sie mit, Dr. Scheweck. Sie müssen sich erst einmal irgendwo hinsetzen.« Sie gingen durch Korridore, über Treppen, die Hand des schwarzen Mannes ständig an seinem Arm. Leute versuchten, ihm die Jacke auszuziehen. Er wehrte sich aus Furcht, Sie könnten hinter dem Notizbuch in seiner Hemdtasche her sein. Irgendjemand sprach mit Autorität in einer unbekannten Sprache. Jemand anders sagte ruhig, alles in Ordnung. Er will nur feststellen, ob sie verletzt sind. Ihre Jacke ist voller Blut. Ein anderer Mann, sagte Scheveck, das Blut ist von einem anderen Mann. Mühsam richtete er sich auf, obwohl sich alles in seinem Kopf drehte. Er lag in einem großen, sonnenhellen Zimmer auf einer Couch. Anscheinend war er ohnmächtig geworden. Um ihn herum standen zwei Männer und eine Frau. Verständnislos starrte er sie an. »Sie sind in der terranischen Botschaft, Dr. Scheveck. Auf terranischem Territorium. Sie sind hier absolut sicher. Sie können hier bleiben, solange Sie wollen.« Die Haut der Frau war gelblich-braun, wie eisenhaltige Erde, und haarlos, bis auf den Kopf. Nicht rasiert, sondern tatsächlich haarlos. Ihre Züge waren sonderbar kindlich, kleiner Mund, flache Nase, Augen mit langen, schweren Lidern, Kinn und Wangen rundlich, mit Fettpolstern. Ihre ganze Figur war rundlich, zierlich, kindhaft. »Sie sind hier in Sicherheit«, wiederholte sie. Er versuchte zu sprechen, konnte es aber nicht. Einer der Männer legte ihm behutsam die Hand auf die Brust und sagte sanft, »Legen Sie sich hin.« Er legte sich zurück, flüsterte aber noch einmal, »Ich möchte den Botschafter sprechen.« »Ich bin die Botschafterin«, sagte die Frau. »Keng ist mein Name. Wir freuen uns, dass Sie zu uns gekommen sind. Hier sind Sie sicher. Bitte ruhen Sie sich jetzt ein wenig aus, Dr. Scheveck. Unterhalten können wir uns später. Das hat keine Eile.« Ihre Stimme hatte einen seltsamen Ton. Eine Art Singsang lag darin. Aber sie war ebenso rauchig wie Takwas Stimme. »Takwa«, sagte er in seiner Heimatsprache, »ich weiß nicht, was ich tun soll.« »Schlafen«, antwortete sie. Und er schlief. Nachdem er zwei Tage lang geschlafen und zweimal gegessen hatte und wieder seinen grauen Joti-Anzug trug, den man gereinigt und gebügelt hatte, wurde er in den Privatsalon der Botschafterin im dritten Stock des Burgturms geführt. Die Botschafterin verbeugte sich weder vor ihm noch schüttelte sie ihm die Hand, sondern legte ihre Hände vor der Brust zusammen und lächelte. »Ich freue mich, dass es Ihnen besser geht, Dr. Scheveck. Aber nein, ich sollte wohl besser nur Scheveck sagen, nicht wahr? Bitte setzen Sie sich. Leider muss ich mich mit Ihnen auf Jotisch unterhalten, in einer Sprache, die uns beiden fremd ist. Ihre Heimatsprache kenne ich nicht. Wie ich hörte, ist sie überaus interessant, die einzig rational erfundene Sprache, die zur Sprache eines großen Volkes geworden ist.« Er kam sich groß, ungeschlacht, behaart vor, neben dieser höflichen und gewandten Außenweltlerin. Er setzte sich in einen der tiefen, weichen Sessel. Keng nahm daraufhin ebenfalls Platz, verzog aber ihr Gesicht dabei. »Rückenschmerzen«, erklärte sie, »vom ewigen Sitzen in diesen bequemen Sesseln.« Und nun erst fiel Scheveck auf, dass es sich keinesfalls um eine Frau von 30 oder weniger Jahren handelte, wie er zunächst gedacht hatte, sondern um eine über 60-Jährige. Er hatte sich von ihrer glatten Haut und ihrer kindlichen Figur täuschen lassen. »Zu Hause sitzen wir meist auf Kissen, auf dem Fußboden«, fuhr sie fort. »Doch wenn ich das hier täte, müsste ich noch häufiger zu allen emporblicken. Ihr Zetianer seid ja alle so groß. Wissen Sie, wir haben da ein kleines Problem. Das heißt eigentlich nicht wir, sondern die Regierung von Arjo. Ihre Leute auf Anaris, diejenigen, die in Funkverbindung mit Uras stehen, haben dringend darum gebeten, mit ihnen sprechen zu dürfen. Und nun ist die Joti-Regierung in Verlegenheit.« Sie lächelte. Es war ein aufrichtig, belustigtes Lächeln. »Sie wissen nicht, was Sie antworten sollen.« Sie war ruhig. So ruhig wie ein vom Wasser geschliffener Stein, der, wenn man ihn betrachtet, Ruhe ausstrahlt. Scheveck lehnte sich im Sessel zurück und ließ sich mit seiner Antwort viel Zeit. »Weiß die Joti-Regierung, dass ich hier bin?« »Nun, nicht offiziell. Wir haben nichts gesagt und sie haben uns nicht gefragt. Aber wir haben mehrere Joti-Angestellte und Sekretärinnen. Daher werden Sie es natürlich wissen.« »Ist das gefährlich für Sie, dass ich hier bin, meine ich?« Aber nein. Unsere Botschaft gehört zum Rat der Weltregierung. Ich bin nicht Botschafterin in Ayo. Sie hatten durchaus das Recht, hierher zu kommen. Ein Recht, das anzuerkennen die übrigen Angehörigen des Rates den Staat Ayo unter Umständen zwingen würden. Und wie ich Ihnen bereits sagte, diese Burg ist terranisches Territorium. Sie lächelte wieder. Ihr glattes Gesicht legte sich in unzählige kleine Fältchen und glättete sie wieder. Eine herrliche Idee, wie sie sich nur Diplomaten ausdenken können. Diese Burg, 11 Lichtjahre von der Erde entfernt, dieses Zimmer in einem Turm von Rodaret in Ayo auf dem Planeten Uras, der Sonne Tau Ceti, ist terranisches Territorium. Dann können Sie ihnen mitteilen, dass ich hier bin. Gut, das wird die Sache vereinfachen. Ich wollte nur Ihr Einverständnis haben. Es gibt keine Nachricht für mich von Anaris? Das weiß ich nicht. Ich habe nicht danach gefragt, weil ich das Ganze noch nicht von Ihrer Seite aus betrachtet habe. Wenn Sie sich wegen irgendetwas Sorgen machen, könnten wir uns mit Anaris in Verbindung setzen. Wir kennen natürlich die Wellenlänge, auf der Ihre Leute senden, aber wir haben sie bisher nicht genutzt, weil wir dazu nicht aufgefordert wurden. Wir hielten es für besser, sie nicht zu drängen. Aber wir können Ihnen natürlich gern ein Gespräch vermitteln. Haben Sie einen Sender? Wir würden unser Schiff als Relaisstation benutzen, das Hain-Schiff, das sich im Orbit um Uras befindet. Hain und Terra arbeiten nämlich zusammen. Der Botschafter von Hain weiß, dass sie sich bei uns aufhalten. Er ist der Einzige, der offiziell davon unterrichtet wurde. Das Funkgerät steht Ihnen also zur Verfügung. Er bedankte sich mit der Selbstverständlichkeit eines Menschen, der nicht nach verborgenen Motiven für ein freundliches Angebot sucht. Sie musterte ihn einen Moment lang prüfend, der Blick ihrer klugen Augen ruhte auf seinem Gesicht. »Ich habe Ihre Rede gehört«, sagte sie. Er sah sie an, wie aus weiter Ferne. »Rede?« »Ja, als Sie bei der großen Demonstration auf dem Kapitolsplatz sprachen, heute vor einer Woche. Wir hören immer die Untergrundsender ab, das Programm der sozialistischen Arbeiter und der Libertarier. Und die berichten natürlich über die Demonstration. Ich habe Ihre Rede gehört. Ich war tief bewegt. Dann gab es plötzlich ein Geräusch, ein merkwürdiges Geräusch, und man hörte, dass die Menge zu schreien anfing. Erklärt wurde nichts, nur diese Schreie waren zu hören. Und dann plötzlich Stille. Es war furchtbar, ganz furchtbar. Und Sie waren dabei. Wie sind Sie dort entkommen? Wie sind Sie aus der Stadt entkommen? Die Altstadt ist immer noch abgesperrt. In Nio stehen 3 Regimenter der Armee. Sie treiben Tag für Tag Hunderte von Streikenden und Verdächtigen zusammen. Wie sind Sie hierher gekommen? Er lächelte schwach. Mit einem Taxi. Durch alle Kontrollpunkte und in dieser blutgetränkten Jacke, wo jeder genau weiß, wie sie aussehen? Ich lag unter dem Rücksitz. Das Taxi wurde requiriert. Ist das der richtige Ausdruck? Ein Risiko, das ein paar Leute für mich auf sich genommen haben. Er blickte auf seine im Schoß gefalteten Hände. Er saß ganz still und sprach ganz ruhig. In seinen Augen und den Linien um seinen Mund aber lag eine deutlich sichtbare Gespanntheit. Er überlegte eine Weile und fuhr dann in demselben ruhigen Ton fort. Zuerst war es Glück. Es war Glück, dass ich nicht sofort verhaftet wurde, als ich das Versteck aufgab. Aber ich gelangte in die Altstadt, und von da an war es nicht mehr nur Glück. Die Leute dort haben überlegt, wohin ich mich flüchten könnte, haben Pläne geschmiedet, wie ich dorthin gelangen könnte, und viele Risiken auf sich genommen. Er sagte ein Wort in seiner Heimatsprache, das er anschließend übersetzte. Solidarität. Es ist sonderbar, sagte die Botschafterin von Terra. Ich weiß so gut wie nichts über ihre Welt, Shevek. Ich weiß nur, was die Urasti uns erzählen, denn ihre Leute wollen ja nicht, dass wir zu ihnen kommen. Ich weiß natürlich, dass es sich um einen trockenen, unwirtlichen Planeten handelt und dass die Kolonie dort als Experiment in nicht-autoritärem Kommunismus gegründet wurde, dass sie seit über 170 Jahren besteht. Ich habe ein paar von Odos Schriften gelesen, allerdings nicht viel. Ich dachte immer, das alles sei verhältnismäßig unwichtig für die jetzige Situation auf Uras. Weit entfernt, ein interessantes Experiment. Aber das war ein Irrtum, nicht wahr, Shevek? Es ist wichtig. Vielleicht ist Anaris der Schlüssel zu Uras. Die Revolutionäre in Nio kommen aus derselben Tradition. Sie haben nicht nur für höhere Löhne gestreikt oder gegen die Einberufung zum Kriegsdienst protestiert. Sie sind nicht einfach Sozialisten, sie sind Anarchisten. Sie haben gegen die Macht gestreikt. Wissen Sie die Größe der Demonstration, die Intensität der allgemeinen Gefühle und die panische Reaktion der Regierung, das alles war für uns schwer zu verstehen. Warum diese Aufregung? Die Regierung hier ist keineswegs despotisch. Die Reichen sind tatsächlich sehr reich, aber die Armen sind nicht sehr arm. Sie werden nicht versklavt und sie müssen nicht hungern. Warum geben sie sich nicht mit Brot und Reden zufrieden? Warum sind sie so überempfindlich? Jetzt ganz allmählich verstehe ich, warum. Aber es ist mir immer noch unerklärlich, warum die Joti-Regierung, die ja wusste, dass diese libertarische Tradition immer noch lebt und der die Unzufriedenheit in den Industriestädten bekannt war, sie trotzdem hergeholt hat. Das bedeutet doch, in einem Pulverfass ein Streichholz anzuzünden. Ich sollte ja auch gar nicht in die Nähe dieses Pulverfasses kommen. Ich sollte von den Massen tunlichst ferngehalten werden, nur in der Umgebung von Gelehrten und Reichen leben, damit ich keine Armen zu sehen bekam, nichts Hässliches. Ich sollte in Watte gewickelt, in eine Schachtel gelegt, in Papier gepackt, in einen Karton gebettet und mit einer Plastikhaut überzogen werden, wie alles hier, in diesem Land. So sollte ich glücklich und zufrieden meine Arbeit verrichten, jene Arbeit, die ich auf Anaris nicht verrichten konnte. Und wenn ich damit fertig war, sollte ich ihnen das Ergebnis überreichen, damit sie sie unter Druck setzen könnten. Uns unter Druck setzen? Meinen Sie Terra und Hain und die anderen Weltraummächte unter Druck setzen? Womit? Mit der Annihilation des Raums. Sie schwieg eine Weile. Ist das das, womit Sie sich beschäftigen? Fragte sie in ihrem sanften, singenden Tonfall. Nein, damit beschäftige ich mich keineswegs, denn erstens bin ich kein Erfinder, kein Ingenieur, sondern Theoretiker, und was die hier von mir wollen, ist eine Theorie, eine allgemeine Feldtheorie für Temporalphysik. Wissen Sie, was das ist? Scherweck, Ihre zetianische Physik, diese edle Wissenschaft geht glatt weg über meinen Horizont. Ich bin auf dem Gebiet der Mathematik, der Physik, der Philosophie, und anscheinend besteht sie aus all dem zusammen und aus der Kosmologie und allen möglichen anderen Dingen dazu, nicht bewandert. Und wenn Sie von der Simultanitätstheorie sprechen, verstehe ich davon genauso viel, wie ich weiß, dass die Relativitätstheorie bedeutet. Das heißt, ich weiß nur, dass die Relativitätstheorie zu gewissen großen praktischen Ergebnissen geführt hat, das ist aber auch alles. Und da vermute ich, dass Ihre Temporalphysik wiederum neue Fortschritte in der Technologie ermöglichen wird. Er nickte. Wonach diese Leute streben, erklärte er, ist die Momentanübertragung von Materie durch den Raum, Transilienz, Raumfahrt ohne Raumdurchquerung oder Zeitverlust. Vielleicht erreichen sie es tatsächlich, aber nicht aufgrund meiner Gleichung. Sie können jedoch mit Hilfe meiner Gleichung den Ansibel konstruieren, wenn sie es wollen. Der Mensch kann mit ihm die großen Abgründe nicht überspringen, aber Ideen können es. Was ist ein Ansibel, Scherweck? Eine Idee. Er lächelte ohne eine Spur von Humor. Ein Apparat, der Kommunikation zwischen zwei Punkten im Weltraum ohne Zeitintervall gestattet. Mit diesem Apparat werden natürlich keine Botschaften transportiert. Simultanität ist gleich Identität. Neben unserem Begriffsvermögen aber wird diese Simultanität als Übermittlung, als Sendung funktionieren, sodass wir sie zum Gespräch zwischen Welten benutzen können, ohne endlos darauf warten zu müssen, bis die Botschaften angekommen und die Antworten zurückkehren, wie es bisher bei den elektromagnetischen Impulsen erforderlich ist. Im Grunde ist die Sache ganz einfach, eine Art virtuelles Kommunikationsnetz zwischen den Welten. Kang lachte. Die einfachen Sachen der Physiker. Ich könnte dann also diesen Ansibel einfach nehmen und mit meinem Sohn in Delhi sprechen und mit meiner Enkelin, die 5 Jahre alt war, als ich abreiste und die 11 Jahre älter geworden ist, während ich fast mit Lichtgeschwindigkeit von Terra nach Uras reiste. Und ich könnte erfahren, wie es jetzt zu Hause ist, statt vor 11 Jahren. Und Entscheidungen könnten getroffen, Abkommen erreicht und Informationen mitgeteilt werden. Ich könnte mich mit Diplomaten auf Chiffewar, sie könnten mit Physikern auf Hain reden, Ideen könnten von einer Welt zur anderen übermittelt werden, ohne dass dies ein halbes Leben dauert. Wissen Sie was, Scherweck? Ich glaube, Ihre ganz einfache Sache könnte das Leben von Milliarden Menschen auf den neuen bekannten Welten grundlegend verändern. Er nickte. Der Apparat würde eine Weltenliga ermöglichen, eine Föderation. Die Jahre haben uns getrennt, die Dekaden zwischen Abreise und Ankunft, zwischen Frage und Antwort. Es ist, als hätten sie die menschliche Sprache neu erfunden. Wir können sprechen, endlich können wir miteinander sprechen. Und was werden sie sagen? Seine Bitterkeit erschreckte Kang. Sie sah ihn an und sagte gar nichts. Er beugte sich im Sessel vor und rieb sich die schmerzende Stirn. »Hören Sie«, begann er, »ich muss Ihnen erklären, warum ich zu Ihnen gekommen bin und warum ich auf diese Welt gekommen bin, wegen dieser Idee, um zu lernen, zu lehren und andere an der Idee teilhaben zu lassen. Sehen Sie, wir auf Anaris haben uns selbst abgesondert. Wir sprechen nicht mit anderen Menschen, mit dem Rest der Menschheit. Dort konnte ich meine Arbeit nicht beenden, und wenn ich es gekonnt hätte, hätte sie dort niemand gewollt, weil sie keine Verwendung dafür haben. Deswegen bin ich hergekommen. Hier gibt es alles, was ich brauche. Das Gespräch, das Teilhaben, ein Experiment im Lichtlabor, das etwas beweist, was es gar nicht beweisen sollte. Ein Buch über die Relativitätstheorie von einer fremden Welt. Die Anregungen, die ich brauche. Und so konnte ich meine Arbeit endlich abschließen. Noch ist sie nicht ausführlich dargelegt, aber ich habe die Gleichung und die Schlussfolgerung. Sie ist fertig. Doch die Ideen in meinem Kopf sind nicht die einzigen, die mir wichtig sind. Meine Gesellschaft ist auch eine Idee. Ich wurde durch sie geformt. Eine Idee der Freiheit, der Veränderung, der menschlichen Solidarität. Eine sehr wichtige Idee. Und wenn ich auch dumm war, erkannte ich doch schließlich, dass ich, indem ich die eine Idee verfolgte, die Physik nämlich, die andere Idee verriet. Ich ließ mir von den Proprietariern die Wahrheit abkaufen. Was hätten sie sonst tun sollen, Scheweck? Gibt es denn keine Alternative zum Verkaufen? Gibt es nicht so etwas wie ein Geschenk? Sicher. Begreifen sie nicht, dass ich sie ihnen schenken will, und Hain, und den anderen Welten, und den Staaten von Uras, aber euch allen. Ich möchte sie mit allen teilen, damit keiner von euch sie, wie Ayo das will, dazu verwenden kann, Macht über die anderen zu erlangen, reicher zu werden oder mehr Kriege zu gewinnen, damit ihr die Wahrheit nicht für euren persönlichen Profit verwendet, sondern ausschließlich zum Wohl der Allgemeinheit. Die Wahrheit kann letzten Endes gar nicht anders, als dem Wohl der Allgemeinheit zu dienen, entgegnete Kang. Letzten Endes ja, aber ich will nicht bis dahin warten. Ich habe nur ein Leben. Das möchte ich nicht für Habgier, Profitsucht und Lügen vergeuden. Ich möchte nicht irgendeinem Herrn dienen. Kangs Gelassenheit war jetzt weitaus erzwungener als zu Beginn ihres Gesprächs. Die Kraft, die Scheweks Persönlichkeit ausstrahlte, unbehindert von jeglicher Schüchternheit, Befangenheit oder Abwehr, war beeindruckend. Sie war erschüttert und betrachtete ihn voller Mitgefühl und mit einer gewissen Ehrfurcht. »Wie ist sie eigentlich?«, fragte sie. Wie kann sie sein, die Gesellschaft, die sie geformt hat? Ich hörte, wie sie auf dem Platz von Anaris sprachen und musste weinen, aber geglaubt habe ich ihnen eigentlich nicht. In einem fremden Land sprechen die Menschen immer so von ihrer Heimat. Aber sie sind nicht wie die anderen Menschen. Irgendwie ist da ein Unterschied. Der Unterschied liegt in der Idee, erklärte er. Und auch wegen dieser Idee bin ich hierher gekommen, wegen Anaris. Da meine Leute sich weigern, den Blick nach außen zu wenden, dachte ich mir, dass ich die anderen dazu bringen könnte, ihre Blicke auf uns zu richten. Ich dachte, es wäre besser, sich nicht hinter einer Mauer zu verschanzen, sondern eine Gesellschaft unter anderen, eine Welt unter anderen zu sein, zu geben und zu nehmen. Aber darin habe ich mich getäuscht, habe ich mich schwer getäuscht. Aber warum? Bestimmt haben sie doch, weil es nichts, aber auch gar nichts auf Uras gibt, das wir Anaresti brauchen könnten. Wir sind vor 170 Jahren mit leeren Händen von hier weggegangen, und das war gut so. Wir haben nichts mitgenommen, weil es hier nichts anderes gibt als Staaten und ihre Waffen, Reiche und ihre Lügen, Arme und ihr Elend. Auf Uras gibt es keine Möglichkeit, mit reinem Herzen richtig zu handeln. Man kann nichts tun, ohne dass Profit dabei eine Rolle spielt. Und Furcht vor Verlust und der Wunsch nach Macht. Man kann nicht guten Morgen sagen, ohne zu wissen, wer von euch dem anderen überlegen ist oder versucht, das zu beweisen. Man kann sich anderen Menschen gegenüber nicht wie ein Bruder verhalten, sondern muss sie manipulieren, kommandieren, ihnen gehorchen oder sie hintergehen. Man darf andere Menschen nicht berühren, und dennoch lassen sie einen nicht in Ruhe. Es gibt keine Freiheit. Es ist eine Schachtel. Uras ist eine Schachtel, ein Paket, mit der wunderschönen Verpackung des blauen Himmels, der Wiesen und Wälder, der großen Städte. Und wenn man diese Schachtel öffnet, was ist darin? Ein dunkler Keller voller Staub und Unrat und ein toter Mann. Ein Mann, dem die Hand abgeschossen wurde, weil er sie anderen reichen wollte. Ich bin endlich in der Hölle gewesen. Desar hatte ganz recht, es ist Uras. Uras ist die Hölle. Trotz seiner großen Bewegung sprach er schlicht, mit einer gewissen Bescheidenheit, und wiederum betrachtete ihn die Botschafterin von Terra mit zurückhaltendem, aber mitfühlendem Staunen, als wisse sie nicht, wie sie diese Schlichtheit auffassen sollte. »Wir sind beide Fremde in diesem Land, Shevek«, sagte sie schließlich. »Ich bin viel weiter durch den Raum und Zeit gereist als Sie, und dennoch glaube ich allmählich, dass mir Uras weit weniger fremd ist als Ihnen. Lassen Sie mich Ihnen schildern, wie mir diese Welt erscheint. Mir und all den anderen Terranern, die diesen Planeten kennengelernt haben, erscheint Uras als die freundlichste, vielfältigste, schönste aller bewohnten Welten, als die Welt, die dem Paradies am nächsten kommt.« Sie musterte ihn ruhig und aufmerksam. Er schwieg. »Ich weiß, sie ist voller Übel, voller menschlicher Ungerechtigkeit, Habgier, Dummheit, Verschwendung. Aber sie ist auch voll des Guten, voll Schönheit, Vitalität, Leistung. Sie ist, wie eine Welt sein sollte. Sie ist lebendig, ungeheuer lebendig. Lebendig trotz aller Übel, voller Hoffnung. Trifft das nicht zu?« Er nickte. »Und werden Sie, ein Mann von einer Welt, von der ich mir keine Vorstellung machen kann, Sie, der Sie mein Paradies für die Hölle halten, werden Sie mich jetzt fragen, wie es auf meiner Welt aussieht?« Er sah sie mit seinen ruhigen, hellen Augen an, ohne ein Wort zu sagen. »Meine Welt, die Erde, ist eine Ruine. Ein von den Menschen zerstörter Planet. Wir haben uns vermehrt, haben geprasst und gekämpft, bis nichts mehr übrig war, und dann sind wir gestorben. Wir haben weder unserem Appetit noch unserer Gewalttätigkeit Zügel angelegt. Wir haben uns nicht angepasst. Wir haben uns selbst vernichtet. Aber zuerst haben wir unsere Welt zerstört. Auf der Erde gibt es keine Wälder mehr. Die Luft ist grau, der Himmel ist grau. Es ist immer heiß. Sie ist bewohnbar. Sie ist immer noch bewohnbar, aber nicht so wie diese Welt. Dies ist eine lebendige Welt, eine Harmonie. Meine Welt ist eine Disharmonie. Eudonia wählte die Wüste, wir Terraner schufen die Wüste. Wir können dort leben, genau wie ihr. Die Menschen sind zäh. Es gibt jetzt fast noch eine halbe Milliarde von uns. Früher waren wir einmal 9 Milliarden. Überall sieht man die alten Städte noch. Knochen und Steine zerfallen zu Staub. Die kleinen Plastikteile jedoch tun das nicht. Sie können sich auch nicht anpassen. Als Spezies, als soziale Spezies haben wir versagt. Wir sind jetzt hier. Wir verhandeln als Ebenbürtige mit den anderen menschlichen Gesellschaften auf anderen Welten nur dank der Barmherzigkeit der Heinisch. Sie kamen zu uns, sie brachten uns Hilfe. Sie bauten Schiffe und gaben sie uns, damit wir unsere Ruinenwelt verlassen konnten. Sie behandelten uns gütig, barmherzig, wie der Starke den Kranken behandelt. Sie sind ein sehr seltsames Volk, die Heinisch, älter als wir alle, unendlich großzügig, wahre Altruisten. Sie werden von einer Schuld getrieben, die wir trotz all unserer eigenen Verbrechen nicht begreifen. Ich glaube, sie werden bei allem, was sie tun, von der Vergangenheit getrieben, von ihrer endlosen Vergangenheit. Nun, wir hatten gerettet, was noch zu retten war, hatten uns in den Ruinen auf Terra auf die einzig mögliche Art und Weise eingerichtet, durch totale Zentralisation, totale Kontrolle über die Verwendung jedes einzelnen Hektars noch fruchtbaren Landes, jedes einzelnen Stücks Metall, jedes einzelnen Liters Treibstoff, totale Rationierung, Geburtenkontrolle, Euthanasie, allgemeine Verpflichtung zur Arbeit, absolute Reglementierung jedes Menschenlebens im Hinblick auf das Ziel der Rassenerhaltung. So weit waren wir gekommen, als die Heinisch eintrafen. Sie brachten uns ein wenig mehr Hoffnung. Nicht sehr viel, Wir haben es überlebt. Und können diese herrliche Welt, diese lebendige Gesellschaft, dieses Urras, dieses Paradies nur von außen betrachten. Wir können es nur bewundern und vielleicht ein wenig beneiden, nicht sehr. Und Anaris? Was würde Anaris Ihnen bedeuten nach allem, was Sie von mir gehört haben, King? Nichts, gar nichts, Shevek. Wir haben unsere Chance für Anaris vor Jahrhunderten verspielt, lange bevor es überhaupt entstand. Shevek stand auf und ging zum Fenster hinüber, einem der langgestreckten horizontalen Fensterschlitze des Turms. In der Wand darunter war eine Nische, in die einst ein Bogenschütze treten konnte, wenn er auf Angreifer vor dem Tor unten zielen wollte. Trat man diese Stufe nicht hinauf, sah man nichts als den sonnenhellen, leicht dunstigen Himmel. Shevek stand unter dem Fenster und starrte hinaus. Das Licht schimmerte in seinen Augen. »Sie verstehen nicht, was Zeit ist«, sagte er schließlich. »Sie behaupten, die Vergangenheit sei vorbei. Die Zukunft sei nicht real. Es gebe keine Veränderung, keine Hoffnung. Sie glauben, Anaris sei eine Zukunft, die nicht erreicht werden könne, wie ihre Vergangenheit nicht verändert werden kann, so dass es nichts gibt als die Gegenwart, dieses Urras, die reiche, reale, statische Gegenwart, den jetzigen Augenblick. Und das, glauben Sie, sei etwas, was man besitzen könne. Sie beneiden es ein wenig. Sie finden, das sei etwas, was Sie gern hätten. Aber wissen Sie was? Es ist nicht real. Es ist nicht stabil, nicht fest. Nichts ist stabil und fest. Die Dinge verändern sich immer wieder. Besitzen kann man nie etwas. Am wenigsten die Gegenwart. Außer sie akzeptieren mit ihr zusammen auch Vergangenheit und Zukunft. Nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft. Nicht nur die Zukunft, sondern auch die Vergangenheit. Weil sie nämlich real sind. Nur ihre Realität macht die Gegenwart real. Sie werden Urras weder erreichen, noch auch nur verstehen, wenn sie diese Realität, die beständige Realität von Anaris, nicht akzeptieren. Sie haben recht, wir sind der Schlüssel. Doch als sie das sagten, glaubten sie gar nicht wirklich daran. Sie glauben nicht an Anaris. Sie glauben nicht an mich, obwohl ich hier, in diesem Moment, bei ihnen in diesem Zimmer bin. Meine Leute hatten recht und ich hatte Unrecht. Wir können nicht zu ihnen kommen. Das werden sie nicht zulassen. Sie glauben im Grunde ihres Herzens nicht an die Veränderung, an Entwicklung. Sie würden uns lieber vernichten, als unsere Realität zu akzeptieren, als zuzugeben, dass Hoffnung besteht. Wir können nicht zu ihnen kommen. Wir können lediglich darauf warten, dass sie zu uns kommen. Kangs Miene war verblüfft und nachdenklich, vielleicht sogar ein wenig benommen. »Ich begreife es nicht. Ich begreife es nicht«, sagte sie dann. »Sie sind wie ein Mensch aus unserer eigenen Vergangenheit, wie diese alten Idealisten, die Visionäre der Freiheit. Und dennoch kann ich sie nicht verstehen. Es ist, als versuchten sie mir von zukünftigen Dingen zu erzählen, und dennoch sind sie, wie sie es sagten, hier«, jetzt. Ihre Klugheit hatte sie trotz allem nicht verloren. Nach einem kurzen Augenblick fragte sie ihn, »Warum sind Sie dann zu mir gekommen, Shevek?« »Um Ihnen die Idee zu geben, meine Theorie. Damit sie nicht Eigentum der Yoti wird, eine Investition oder eine Waffe. Wenn Sie dazu bereit sind, wäre es wohl am einfachsten, die Gleichungen über Funk zu verbreiten, sie allen Physikern dieser Welt zu geben. Und den Heinisch und den anderen Welten, sobald es nur geht. Wären Sie dazu bereit?« »Mehr als bereit.« »Es würde sich nur um wenige Seiten handeln. Die Beweise und einige der Explikationen würden längere Zeit brauchen, aber das kann warten. Und wenn ich es nicht kann, können andere diese Arbeit übernehmen.« »Aber was werden Sie dann tun? Wollen Sie nach Nio zurückkehren? In der Stadt herrscht anscheinend wieder Ruhe. Der Aufstand scheint niedergeschlagen zu sein. Wenigstens vorläufig. Nur fürchte ich, dass die Yoti-Regierung sie als Rebellen betrachtet. Gewiss, Tu wäre auch noch eine Möglichkeit. Nein, ich möchte nicht hier bleiben. Ich bin kein Altruist. Wenn Sie mir auch dabei helfen könnten, würde ich gern nach Hause zurückkehren. Vielleicht wären sogar die Joti bereit, mich heimzuschicken. Das wäre, glaube ich, nur konsequent, mich verschwinden zu lassen, meine Existenz zu leugnen. Natürlich können sie das einfacher haben, indem sie mich umbringen oder bis ans Ende meines Lebens ins Gefängnis stecken. Aber ich möchte noch nicht sterben und vor allem nicht hier, in der Hölle. Wohin geht die Seele, wenn man in der Hölle stirbt? Er lachte. Er hatte zu seiner gewohnten, sanften Art zurückgefunden. Wenn sie mich jedoch nach Hause bringen könnten, wären die Joti bestimmt erleichtert. Tote Anarchisten werden nämlich zu Märtyrern und leben noch Jahrhunderte weiter. Abwesende kann man vergessen. Und ich dachte, ich wüsste, was Realismus ist, sagte King lächelnd. Aber es war kein müheloses Lächeln. Wie können Sie das, wenn Sie nicht wissen, was Hoffnung ist? Urteilen Sie nicht zu hart über uns, Shevek. Ich urteile überhaupt nicht über Sie. Ich bitte Sie lediglich um Hilfe, für die ich Ihnen nichts geben kann. Nichts? Sie bezeichnen Ihre Theorie als nichts? Wägen Sie sie gegen die Freiheit eines einzigen menschlichen Geistes ab, sagte er, sich zu ihr umwendend. Was wiegt schwerer? Können Sie das sagen? Ich kann es nicht.